que tenemos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder.
Wer wird das Rennen machen? Die USA? Die Europäische Union? Seit Jahren basteln Vertreter der US-Regierung mit ihren Kollegen aus lateinamerikanischen Staaten an der gesamtamerikanischen Freihandelszone ALCA. Man träumt vom zollfreien Warenverkehr, der von Alaska bis Feuerland reichen soll. Bis Ende dieses Jahres soll das Vertragswerk abgeschlossen sein.
Zeitgleich kämpfen die Europäer um bessere Marktchancen in Südamerika. Schon jetzt sind sie der Handelspartner Nummer 1 des Mercosur, dem gemeinsamen Markt des Südens von Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay. Die EU will mit den Mercosur-Staaten einen gemeinsamen Handelsvertrag unter Dach und Fach bekommen. Und zwar möglichst in den nächsten Monaten. Denn für die europäische Wirtschaft steht einiges auf dem Spiel, wie Heinz Mewes, der Direktor der Dresdner Bank Lateinamerika, erklärt.
Sollte es dazu kommen, dass wir eine gesamtamerikanische Freihandelszone erleben, sollte das Realität werden, bevor das Freihandelsabkommen EU-Mercosur zustande kommt, dann könnte es sein, dass für die europäische Wirtschaft der Zug abgefahren ist.
Weniger Schutzzölle, der Abbau von Agrarsubventionen, mehr Rechte für internationale Investoren und die Privatisierung von Dienstleistungen. Die Standardthemen der Liberalisierung stehen auch auf dem 3. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der Karibik auf dem Programm. 58 Staatsoberhäupter haben ihr Kommen angekündigt. Es ist das erste internationale Zusammenkommen dieser Rangordnung, auf dem die 10 neuen EU-Mitgliedstaaten vertreten sind. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder wird dabei sein, wenn sich die Regierungsvertreter am 28. Mai im mexikanischen Guadalajara treffen. Dort könnten die bilateralen Beziehungen erörtert werden, deren Ziel es ist, den Frieden, die politische Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung zu sichern, heißt es wörtlich in einem aktuellen Schreiben der Europäischen Kommission. Der Arbeitstag ist reichlich gefüllt, wie Marta Barcena vom mexikanischen Außenministerium erklärt. Sie ist die technische Leiterin des Gipfels in Guadalajara.
Die zwei zentralen Themen des Gipfels, die Lateinamerika, die Karibik und die EU vereinbart haben, sind Multilateralismus und soziale Kohäsion. Unter dem Thema Stärkung des Multilateralismus erhoffen wir uns eine Debatte über die Reform der Vereinten Nationen, die neue internationale Finanzarchitektur, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, den Internationalen Gerichtshof und schließlich über die Frage, wie man zu einem effektiven Multilateralismus kommen kann, der hilft, eine neue Weltordnung zu schaffen. Das zweite Thema ist die soziale Kohäsion, die ja in der Europäischen Union eine besondere Bedeutung hat. Hier erhoffen wir uns, dass Lateinamerika viel von den reichhaltigen Erfahrungen in Europa lernen kann. Vor allem auf dem Hintergrund, dass internationale Organisationen erklärt haben, dass Lateinamerika die Region mit der größten Ungleichheit weltweit ist. Nicht die ärmste, aber die mit dem größten Index ungleicher Verteilung.
Bislang stehen jedoch vor allem wirtschaftliche Interessen im Vordergrund der Beziehung zwischen Lateinamerika und der Europäischen Union. So erklärte EU-Handelskommissar Pascal Lamy vor wenigen Wochen wörtlich. Der Gipfel könnte die letzte Etappe der Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur einleiten.
Lamys vorsichtige Formulierung spricht für sich. Im vergangenen Herbst scheiterte die Konferenz der Welthandelsorganisation WTO im mexikanischen Cancun und damit der Versuch, auf weltweiter Ebene eine weitere Liberalisierung des Marktes festzuschreiben. Die EU hatte darauf gedrängt, die sogenannten Singapur-Themen zu verhandeln. Über 70 Länder des Südens hatten dies verweigert. Im Rahmen der 1995 auf der WTO-Ministerkonferenz in Singapur besprochenen Themen sollen einheitliche Regeln für Investitionen, öffentliches Beschaffungswesen und weitere Handelserleichterungen festgelegt werden. So etwa Vereinbarungen, die ausländischen Investoren das Recht geben, gegen Gesetze eines Staates zu klagen. Karin Nansen vom Redes Amigos de la Tierra aus Uruguay erklärt, wohin diese Maßnahmen führen können.
Ein Unternehmen kann die Regierung verklagen, wenn es der Meinung ist, dass staatliche Initiativen seine Rechte, in Anführungszeichen, also seine aktuellen oder künftigen Gewinne beeinflussen. Beispielsweise, wenn entsprechende Umweltgesetze die Aktivitäten eines Unternehmens einschränken oder ein Gesundheits- oder Arbeitsschutzgesetz. Das Unternehmen kann solche Gesetze als Angriff gegen sein Gewinnversprechen interpretieren.
Eso puede ser considerado un atentado contra las ganancias de las empresas.
Doch nicht nur die Singapur-Themen stoßen bei vielen Staaten des Südens auf Ablehnung. Die WTO-Konferenz in Cancun platzte vor allem, weil sich EU und USA weiterhin weigerten, ihre Subventionierungen der heimischen Landwirtschaft und ihre Schutzzölle für Agrarimport abzubauen. Die Unterstützung der Bauern sorgt dafür, dass billige landwirtschaftliche Produkte aus den wirtschaftsmächtigen Blöcken die Märkte überschwemmen und traditionellere Wirtschaftsstrukturen in den ärmeren Ländern zerstören. Die Importzölle verhindern, dass Länder wie Brasilien oder Mexiko ihre Waren nach Europa oder in den US-amerikanischen Norden exportieren können.
Anfang Mai haben die Europäer angekündigt, man sei zu Zugeständnissen bei den Singapur-Themen bereit. Auch die Agrarsubventionen könnte man streichen, vorausgesetzt, große Konkurrenten würden mitziehen. Philippe Dupuis, der Beauftragte für Handel und Wirtschaft der Delegation der Europäischen Union in Mexiko, erklärt:
La oferta de discutir sobre todos los las perdón las subvenciones a exportación europeas sin restricción.
Der Vorschlag der Europäischen Union bietet an, über alle europäischen Subventionen zu diskutieren, ohne Einschränkung, aber eben unter der Bedingung, dass auch andere Arten der Exportsubventionen zur Disposition stehen, so etwa Exportkredite, Lebensmittelhilfen oder staatlich produzierte Handelswaren, wie wir sie in Australien haben. Zudem stellt die EU die Bedingung, dass es eine befriedigende Lösung gibt, was die Subventionen der jeweils eigenen Agrarprodukte und den Zugang zu den Märkten gibt.
Una resolución satisfactoria también en lo que es de los subsidios domésticos agrícolas y del acceso al mercado agrícola.
Bislang hatten die Ankündigungen zum Abbau der Landwirtschaftshilfen eher propagandistischen Charakter. Auch vor dem WTO-Treffen in Cancun hatte die EU solche Schritte angekündigt, blieb dann aber bei ihrer starren Haltung. Martin Ling, Wirtschaftsspezialist der Berliner Lateinamerika-Nachrichten, ist skeptisch über dieses Angebot.
Also die EU versucht ihren Agrarmarkt einfach so weitgehend wie möglich zu schützen. Die EU ist im Agrarbereich nicht wettbewerbsfähig ohne ihre Subventionen. Und es ist ihr aber auch klar, dass die Subventionen ja kein Dauerzustand sein können. Und deswegen versucht sie sozusagen, die Subventionen so langsam wie möglich auslaufen zu lassen.
Dennoch hegen die Europäer Hoffnung auf Erfolg in Guadalajara. Das hat seinen Grund. Trotz den Pleiten auf WTO-Ebene hat die EU in den letzten Jahren 2 bilaterale Freihandelsabkommen mit den Latinos abgeschlossen. Im Jahr 2000 mit Mexiko und im Jahr 2002 mit Chile. Beide Verträge gehen weit über das hinaus, was bislang auf multinationaler Ebene verhandelbar war. So ist mit Chile die mehrheitliche Beteiligung ausländischer Unternehmen bei der Privatisierung von Dienstleistungen festgeschrieben. Und im Vertrag mit Mexiko sorgen sogenannte bilaterale Vereinbarungen zur Förderung und zum Schutz von Investitionen dafür, dass internationale Kapitalanleger kein Risiko eingehen müssen.
WTO Plus nennt EU-Handelskommissar Lamy diese Abmachung und meint damit, dass die mexikanische Regierung längst unterschrieben hat, was unter dem Titel Singapur-Themen auf der Welthandelskonferenz durchfiel. Vollkommene Freiheit bei der Rückführung von Kapital, adäquate Entschädigung im Fall einer Enteignung, Gleichstellung einheimischer und internationaler Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Antidiskriminierungsgesetzes. Die Europäer haben diese Regeln quasi 1:1 abgekupfert vom NAFTA-Vertrag, dem Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Dieser Vertrag trat bereits am 1. Januar 1994 in Kraft und gilt weltweit als Vorbild für Vereinbarungen zur Liberalisierung der Märkte. 10 Jahre später zieht Alberto Arroyo vom freihandelskritischen Netzwerk Remalc aus Mexiko-Stadt eine kritische Bilanz.
Para poder crecer, la estrategia que se diseña es iba a tener 2 motores, la economía, un motor que la jalara, que era la exportación, y un motor que la empujara, que era la inversión extranjera. Y para eso se empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para atraer inversión y para abrir mercados. ¿Qué pasó 10 años después?
Mit dem Vertrag sollte das Wirtschaftswachstum gesteigert werden. 2 Aspekte sollten für einen Aufschwung sorgen. Ein Motor, der zieht, das sollte der Export sein. Und ein Motor, der Nachdruck verschafft, das sollten die Auslandsinvestitionen sein. Dafür sollte das NAFTA-Abkommen dienen. Aber was ist bis jetzt, nach 10 Jahren, passiert? Die Exporte haben sich tatsächlich verdreifacht und es kam eine gigantische Summe an Geld durch Auslandsinvestitionen an. 152 Milliarden Dollar in den ersten 9 Jahren. Aber die Wirtschaft wuchs nicht. Sie wuchs im Durchschnitt um 0,96% im Jahr. Das ist weniger als 1%. Es ist das niedrigste Wachstum in der Geschichte des Landes. Man muss also zuallererst feststellen, NAFTA ist eine Pleite. Das hat sehr viel mit den im Vertrag vereinbarten Regeln zu tun. Ich will ein paar Beispiele nennen. Die Zunahme der Exporte hängt an knapp 300 Unternehmen, die hochgradig auf Exporte konzentriert sind. Ja, diese Betriebe wuchsen, es geht ihnen gut. Diese Unternehmen haben sich jedoch total von der sonstigen Wirtschaft des Landes abgekapselt. Sie sind eine Art isolierte Insel, jenseits der hiesigen Ökonomie. Sie haben also keinen Effekt als Motor. Sie zogen nicht. Die Lokomotive ist abgekoppelt von den Waggons. Das hat sehr konkret mit den Regeln des Vertrages zu tun. Die Unternehmen können ihre für die Produktion notwendigen Teile ohne Kosten über die Grenze bringen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, den internen Markt zu nutzen. Zudem müssen die transnationalen Unternehmen ihre Einkäufe nicht für die Konkurrenz öffnen, müssen also nicht mit den mexikanischen Unternehmen konkurrieren. Sie kaufen letztlich nur von sich selbst. Sie kaufen Komponenten, etwa Bremsen, in irgendeiner Niederlassung irgendwo auf dieser Welt ein. Auch die Auslandsinvestitionen brachten kein Wachstum hervor, weil sie keine neuen Betriebe geschaffen haben, sondern lediglich alte aufkauften. Diese haben also nur die Besitzer gewechselt. Y no buscan proveedores externos a su propio corporativo. Entonces, la regla del TLC favorecieron la integración intra firma, intra corporación y se desconectaron del conjunto de la economía. La inversión extranjera tampoco provocó crecimiento porque en realidad no son plantas nuevas los que vinieron a poner, sino que compraron las plantas que ya existían mexicanas. Entonces, no son nuevas empresas. Cambiaron de dueño las empresas.
La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power.
Das Land hält nicht mehr aus, rufen die Bauern auf den Straßen von Mexiko-Stadt, Oaxaca oder Veracruz. Sie können nicht mehr mit den subventionierten Billigimporten US-amerikanischer Agrarindustrien konkurrieren. Mexiko, die Wiege des Mais, führt heute schon 30% dieses seines wichtigsten Lebensmittels aus dem Norden ein. Rita Schwententius von der Universität Champingo nahe Mexiko-Stadt hat sich in einem Forschungsprojekt mit den Konsequenzen des NAFTA-Vertrages für die Landwirtschaft beschäftigt.
NAFTA, ganz speziell in der Landwirtschaft, hat ganz große negative Auswirkungen. Es ist interessant, dass eigentlich, also vom Kleinbauern bis zum Großbauern, fast alle negativ betroffen sind. Durch die unfairen Handelsbeziehungen wird ja auch der eigene nationale Markt kaputt gemacht, sodass viele Agrarproduzenten nicht mal mehr im eigenen Markt verkaufen können. In den letzten 10 Jahren, in denen wir nun schon das Freihandelsabkommen haben, ist werden 80% des vom Reis aus den USA importiert, 40% des Fleisches wird importiert. Bloß um das mal zu illustrieren, ne, wie die mexikanischen Bauern den eigenen Markt auch verloren haben. Es gibt ganz wenige Sektoren wie der Gemüseanbau, die ein bisschen profitieren können, aber auch mit ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Eins der größten Probleme sind die unfairen Handelsbedingungen, vor allen Dingen also der Export unter Dumpingbedingungen, die die Amerikaner betreiben. Also was ganz konkret heißt, dass die Amerikaner die Mehrzahl ihrer Produkte unterhalb der Kosten an die Mexikaner verkaufen.
Doch nicht nur die gern gehassten Amerikaner machen mit dem NAFTA-Abkommen gute Geschäfte. Für die Staaten der Europäischen Union war dieser Vertrag nicht nur Vorbild, sondern gleichzeitig Wegbereiter für eigene Abkommen. Durch NAFTA gilt Mexiko deutschen, spanischen oder französischen Unternehmern als Sprungbrett auf den US-amerikanischen Markt. Andererseits ging den Europäern nach Inkrafttreten des Vertrages die Hälfte des mexikanischen Markts verloren. Das schaffte Druck für die Verabschiedung eines eigenen Freihandelsvertrages zwischen der EU und Mexiko im Jahr 2000. Marta Barcena vom mexikanischen Außenministerium ist überzeugt von diesem Abkommen.
Creo que en términos generales ha sido exitoso el acuerdo. Ha sido exitoso porque se ha incrementado el diálogo político entre México y la Unión Europea.
Im Großen und Ganzen war der Vertrag erfolgreich, weil sich der Dialog zwischen Mexiko und der Europäischen Union intensiviert hat. Wir sind in der Frage der Kooperation weitergekommen. Kürzlich haben wir ein Abkommen zur Zusammenarbeit in der Technologie und der Wissenschaft vereinbart. Ja, es gibt einige Fortschritte. Vielleicht sind die Handelsströme nicht in der Geschwindigkeit gestiegen, wie wir uns das gewünscht hätten. Außerdem tendiert der Handel zu einem Überschuss zugunsten Europas gegenüber Mexiko. Hier haben wir große Arbeit zu leisten, um besser zu vermitteln, welche Chancen in dieser Kooperation zwischen Europa und Mexiko für mexikanische Unternehmer liegen.
Entonces, difundir mejor lo que significa el acuerdo bilateral entre México y la Unión Europea, las oportunidades que representa para los empresarios mexicanos.
Doch dem NAFTA-Vertrag gleich besteht die gute Hälfte der formal mexikanischen Exporte nach Europa aus Produkten europäischer Firmen. Sie kurbeln weder die eigene Wirtschaft an, noch schaffen sie neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig drohen künftig neben den US-amerikanischen auch europäische Waren den mexikanischen Markt zu überschwemmen. Der renommierte mexikanische Wirtschaftswissenschaftler Alejandro Villamar sieht den Vertrag mit den Europäern deshalb wesentlich kritischer als die Außenministeriumssprecherin Barcena.
Es un tratado muy exitoso para los neoliberales. Y es un tratado muy decepcionante.
Es ist ein sehr erfolgreicher Vertrag für die Neoliberalen, aber es ist ein sehr enttäuschendes Abkommen für viele Mexikaner. Auf politischer Ebene hat es Pascal Lamy schon gesagt, die diplomatische Effizienz kommt dem NAFTA-Abkommen gleich. Die Europäer haben von Mexiko das Gleiche bekommen wie die Gringos, Regeln zugunsten europäischer bzw. US-amerikanischer Unternehmen. Die Importe aus Europa haben zugenommen, aber nicht die Exporte von Mexiko nach Europa. Es gibt also einen steigenden Handelsüberschuss zugunsten der EU, sprich ein Ungleichgewicht gegen Mexiko. Gemeinsam mit den Gringos ist das europäische Kapital, insbesondere spanisches, in den Banksektor eingestiegen. Die Europäer kontrollieren 45% der mexikanischen Banken. 40% werden von nordamerikanischen Banken kontrolliert.
Los europeos controlan el 45% de los activos bancarios mexicanos y otro 40% lo controlan los bancos norteamericanos.
Dennoch halten Befürworter des Freihandels mit den Europäern immer wieder die vermeintliche demokratische Komponenten der Verträge hoch. Die US-Amerikaner würden rein kommerzielle Verträge abschließen, heißt es. Die EU dagegen lege Wert auf politische Dialoge über Menschenrecht und Demokratie. Und tatsächlich findet sich im Freihandelsvertrag zwischen Mexiko und der EU eine sogenannte Demokratieklausel. Gleich in Paragraph 1 heißt es wörtlich: Die Achtung der demokratischen Prinzipien und der grundlegenden Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt sind, inspiriert die interne sowie die internationale Politik der beteiligten Seiten und stellt ein essentielles Element des Vertrages dar. Alberto Arroyo von Remalc lockt dieser Absatz nur ein müdes Lächeln hervor.
Nosotros mismos pusimos mayor esperanza en el acuerdo, que pudiera ser un acuerdo de otro tipo, ¿no?
Ja, wir selbst hatten große Hoffnung, dass ein Vertrag anderen Typs rauskommt. eine globale Vereinbarung, die eine Demokratieklausel, einen politischen Dialog und den freien Handel beinhaltet. Aber wenn man sich den Vertrag anschaut, stellt man fest, dass der einzige ausgearbeitete Teil der des freien Handels ist. 1000 Seiten widmen sich diesem Thema. In dem Teil, der sich mit Kooperation beschäftigt, gibt es lediglich Überschriften. Über den Inhalt will man irgendwann mal reden. Und der politische Dialog findet nur zwischen Regierungen statt, nicht mit Parlamentariern und noch weniger mit der Zivilgesellschaft. Er wird also nur unter ihnen geführt und ist damit nichts als eine Prinzipienerklärung. Darüber hinaus gibt es bis heute gar keinen Mechanismus, der regelt, wie und wo denn überhaupt diese Fragen behandelt werden sollen. Kurzum, es ist eine schöne Erklärung, sonst nichts.
Auch Edgar Cortés, der Sprecher des mexikanischen Menschenrechtsdachverbandes Todos los Derechos para Todos, klagt einen Kontrollmechanismus ein, damit Vergehen gegen demokratische Grundrechte überprüft werden können. Schließlich gäbe es bereits schlechte Beispiele von Seiten Europas, etwa im Fall des deutschen Konzerns Continental Tire. Der Reifenmulti hat sich wenig um die Demokratieklausel geschert, als er vor über 2 Jahren kurzerhand über 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen entlassen hat, die gegen die Schließung des Werkes im Bundesstaat Jalisco in den Streik getreten waren.
Tal vez el ejemplo ahora en este momento muy concreto es lo que está pasando con la planta de fabricación de llantas de Continental Tire.
Continental Tire hat auf der Grundlage der Globalisierung des Freihandels sein Werk hier geschlossen, weil die Kosten für den Reifenhersteller in anderen Staaten geringer sind. Das bedeutet, dass zahlreiche Arbeiter ohne Anstellung zurückbleiben. Genau das sind die konkreten Auswirkungen, die auch von einem mexikanischen Gericht in Frage gestellt wurden. Nicht zuletzt, weil mexikanische Regierungsvertreter im Interesse der Firmengewinne illegal gehandelt und die Rechte der Arbeiter missachtet haben.
Haciendo acciones totalmente ilegales y que están afectando a los derechos de los trabajadores.
Hey yo, Breeze. This one's going out to all the gente out there trying to come up. Don't let nothing get you down, man.
Yo nací pobre, sin esperanza de crecer, trabajar como un perro chales, como la vez de chavito me apliqué, el estudio superé, pensando que con eso mi destino cambiaré, pero pronto me di cuenta de la triste realidad, mi escuela era muy pobre, fue difícil de estudiar, nos enseñaban sin saber, nos enseñaban sin la fe, no llegaban preparados, maestros sin querer, pero eso es aceptado, es a Central LA, mientras haya un salón y un libro que leer, no dejé que mi ambiente afectara mi presente, o siquiera mi futuro que será muy diferente. Apliqué la universidad, vi mi cruel realidad. No tenía suficiente lana para comenzar. Triste y desesperado, con mis sueños estancados, enlisté con los Marines para la lana del soldado. No nací para matar, me quise superar. Sin lana no hay estudio, me tuve que entregar. Por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. No nací para matar, me quise superar. Sin lana no hay estudio, me tuve que entregar. Por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. Recuerdo de chavito, quise escapar. Las pandillas de mi barrio, no quise yo matar. ¿Por qué pelear por algo que no es tuyo? Ni la cuadra o el barrio se me hace muy estúpido. El mundo es muy grande pa' pelear por una cuadra. La vida es muy corta pa' vivirla carcelada. Lo que se quedará el día de tu muerte son sufrimientos y dolores pa' tu gente. Y ahora que la pienso, mi vida está cabrona. Matar para vivir, matar otra persona. Metido en una bronca que yo no comencé. Soy de una pandilla, The Prepared USA. Peleando por una tierra que no me pertenece. Pensando cada día es posible no regrese. Todo por cambiar mi destino y mi suerte. Ojalá podré vivir con lo que he visto en estos meses. No nací para matar, me quise superar. Sin lana no hay estudio, me tuve que entregar. Por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. No nací para matar, me quise superar. Sin lana no hay estudio, me tuve que entregar. Por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar.
Sí, la vida es gacha. Es mejor vivirla one day at a time, que no.
Cierro mis ojos y me pongo a rezar, pidiéndole a Diosito que me deje regresar, prometiéndole mi vida y cómo cambiaré. En vez de superarme, a mi barrio superé, dándole consejos a los chavos como yo, enseñándoles el camino del triunfo y el amor. Llegaré a ser maestro, en mi escuela enseñaré, asegurándome que nadie se quede con la sed de querer aprender y jamás buscar una alternativa para poder estudiar. Enseñaré, con mis paisanos triunfaré, dándole las armas, revolución comenzaré. That's right, revolución comenzaré. We're gonna change the world. Latinos unidos jamás serán vencidos.
No nací para matar, me quise superar. Si la mano y estudio me tuve que entregar, por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. No nací para matar, me quise superar. Si la mano y estudio me tuve que entregar, por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. No nací para matar, me quise superar. Si la mano y estudio me tuve que entregar, por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar. No nací para matar, me quise superar. Si la mano y estudio me tuve que entregar, por un sueño y destino que quise alcanzar. Ahora en guerra estoy, mi meta regresar.
Menschenrechte, politischer Dialog, soziale Sicherheit. Mit solchen Schlagworten tritt die EU auch in den Verhandlungen mit dem Mercosur auf. Der Vertrag mit Mexiko gilt als Vorbild und viele Argentinier oder Brasilianer sind angesichts der fragwürdigen Bilanz in Mexiko skeptisch, zumal die Konsequenzen eines Vertrages mit den Staaten des Südkontinents noch gravierender sein könnten. Mexiko liefert über 4/5 der exportierten Waren gen USA. Die EU ist gerade einmal mit 6% beteiligt. In den Staaten des Mercosur sieht es ganz anders aus. Dort sind die Europäer die größten Handelspartner. 25% des Exports gehen nach Europa. Doch allerdings machen die Verkäufe in den Mercosur nur 2% des gesamten Außenhandelsvolumens aus.
Schon in den 90ern haben sich europäische Konzerne massiv in Argentinien eingekauft. Der damalige Präsident Carlos Menem bot quasi alles feil, was der Staat zu bieten hatte. Das Telefonnetz, die Erdölgesellschaft, die Buslinien, die Fluggesellschaft, die Wasser- und Gasversorgung. Allein in den Jahren 1992 und 1993 flossen 14 Milliarden US-Dollar für den Verkauf dieser Betriebe ins Land. Der spanische Konzern Repsol kaufte sich im Erdöl- und Gasgeschäft ein. Die Franzosen von Suez und Veolia ex Vivendi profitierten von der Privatisierung der Wasserversorgung.
Insgesamt waren es fast 80 Milliarden US-Dollar, die ausländische Unternehmen in den 90er Jahren investierten. Fast 2/3 davon stammten aus den Staaten der Europäischen Union. Der Bevölkerung nutzten diese Investitionen wenig, erklärt Jorge Caprio aus Buenos Aires. Caprio ist Direktor der Nichtregierungsorganisation Foro de Participación Ciudadana.
Por lo pronto, lo que ha significado para la Argentina en particular la presencia de las corporaciones.
Für Argentinien war die Präsenz der europäischen Unternehmen beispielsweise im Dienstleistungssektor nicht gerade sehr vorteilhaft. Das Drama, das wir im Land erleben, hat mit diesen großen europäischen Gesellschaften zu tun, die sich während der 90er Jahre hier breit gemacht haben. Gerade jetzt haben wir ein großes Energieproblem, weil zu wenig Gas produziert wird. Das Gas ist die wichtigste Grundlage für den Transport. Mehr als 1 Million Fahrzeuge laufen mit Gas. Vor allem aber fehlt Gas in der Industrie. Dieses Defizit ist die Folge davon, dass die Unternehmen in den 90ern nicht so investiert haben, wie sie es hätten tun sollen, um die Produktion auszuweiten. Sie haben lediglich den Gewinn herausgezogen und ihn außer Landes geschafft. Sie haben also die Investitionsvereinbarungen nicht eingehalten. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Präsenz der Unternehmen sehr negative Auswirkungen hatte. Sicher, ich will gar nicht leugnen, dass manches schlecht geregelt war und der Staat effektiver hätte agieren müssen. Aber wenn die Unternehmen Gewinn machen, müssen sie auch investieren und nicht nur den gesamten Reichtum aus dem Land schaffen.
Diese Liberalisierungspolitik, gepaart mit Korruption und Misswirtschaft, haben schließlich im Dezember 2001 zum Zusammenbruch Argentiniens geführt. Der Staat war mit über 150 Milliarden US-Dollar verschuldet. Banken wurden geschlossen, Sparkonten gesperrt. Die Wirtschaft lag brach. Immer mehr Menschen verloren ihre Arbeit.
Die europäischen Unternehmen verdienten dagegen an der Privatisierung gutes Geld. Es ist also naheliegend, dass die EU an einer weiteren Marktöffnung interessiert ist. In Argentinien ebenso wie in Uruguay oder Brasilien. Die Europäer setzen im Mercosur auf eine Ausweitung der Beteiligung im Dienstleistungssektor und auf Geschäfte im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Diese Regierungsaufträge machen lateinamerikaweit 25% des Bruttoinlandsproduktes aus. Warum aber sind Argentinien und seine Partnerstaaten nach den Erfahrungen der letzten 15 Jahre an einer weiteren Öffnung der eigenen Ökonomie interessiert? Wirtschaftsexperte Martin Link von den Lateinamerika-Nachrichten.
Für die Mercosur-Staaten geht es im Agrarmarkt natürlich darum, einen Zugang zur Europäischen Union zu bekommen. Sie sagen mit Recht, wir haben in den 90er Jahren unsere Märkte extrem liberalisiert, unseren Zollschutz extrem abgebaut. Jetzt wollen wir endlich mal auch eine Gegenleistung der Europäischen Union. Und es gibt ein riesiges Agrarexportpotenzial, das eben Brasilien, Argentinien und so weiter hat, auch im Bereich eben Rindfleisch, Getreide, Milcherzeugnisse. Und in diesen Bereichen gibt es einfach bis jetzt so geringe Kontingente, die ja von Lateinamerika von einem Tag auf den anderen mehr als verdoppelt oder verdreifacht werden könnten.
Zwischen 30% und 40% der Bevölkerung des Mercosur leben von der Landwirtschaft. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wird aber kaum von einem Freihandelsabkommen mit der EU profitieren, meint Jorge Balbis. Der Uruguayer sitzt für die Lateinamerikanische Assoziation für Entwicklung in Brüssel und vertritt dort 50 NGOs aus 18 lateinamerikanischen Staaten.
Lo que está claro, que quienes se van a beneficiar de las, del acuerdo en el caso de los productores del Mercosur son las grandes empresas.
Von einem solchen Abkommen würden innerhalb des Mercosur die großen Agrarindustrien profitieren, nicht die kleinen Produzenten. Diese bauen nicht für den internationalen Markt an. Sie gehen auf die lokalen Märkte, um ihre Früchte oder ihr Gemüse anzubieten. Sie werden nicht unbedingt negativ betroffen sein. Indirekt kann sich aber der Freihandel natürlich sehr negativ für die Kleinen auswirken. Die Agrarindustrie könnte beispielsweise für monokulturelle Landwirtschaft mehr Boden beanspruchen. Boden, der bislang der Subsistenzproduktion kleiner Bauern zur Verfügung steht. Das könnte zu Arbeitslosigkeit und zu Problemen der Lebensmittelherstellung führen.
Aus diesen Gründen lehnen Organisationen wie die brasilianische Landlosenbewegung MST oder die internationale Bauernvereinigung Via Campesina jede Freihandelsvereinbarung über Lebensmittel und landwirtschaftliche Güter ab, wie der Via Campesina-Sprecher Rafael Alegría erklärt.
Nuestra demanda principal es que la OMS salga de la agricultura.
Unsere zentrale Forderung ist, dass sich die WTO aus der Landwirtschaft herauszieht. Dies betrifft auch sämtliche Regulierungen und Vertragsverhandlungen, die im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln stehen. Die Landwirtschaft und die Nahrung sind nicht irgendwelche Handelsgüter. Sie dürfen sich nicht nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage richten, das bei den internationalen Märkten oder an der Börse in den großen Städten wie Paris, London oder Washington angewandt wird. Nahrungsmittel sind ein Grundrecht der Bevölkerung. Seit Seattle im Jahr 1999 ist dies eine zentrale Forderung von Via Campesina.
Auch unter den Staaten des Mercosur könnte ein Vertragsabschluss mit der EU zu Widersprüchen führen. Werden erstmal Exportquoten festgelegt, könnte der Streit etwa zwischen Argentinien und Brasilien losgehen, wer welchen Anteil der Quoten erfüllen darf. Auch in der EU sind neue Auseinandersetzungen programmiert, die sich auf den Handel mit Übersee auswirken könnten. Mit der Osterweiterung der EU wächst zwar ein neuer Markt heran, auf dem beispielsweise Rindfleisch großen Absatz finden könnte. Andererseits wird es noch schwieriger, innerhalb der EU zu einer gemeinsamen Agrarpolitik zu kommen. Dresdner Bank Lateinamerika Direktor Meves.
Wir haben ja jetzt 10 neue Mitgliedsländer der EU. Und das sind zu einem großen Teil auch Agrarländer. Ich denke da vor allem an Polen. Insofern wird sicherlich die Verhandlungsbasis in der nächsten Zeit nicht gerade einfacher werden. Gerade für die Gespräche auf dem Agrarsektor.
Wird die USA mit der gesamtamerikanischen Freihandelszone, also angesichts der neuen Konstellation in der EU, doch das Rennen machen? Oder werden die Europäer den Handel mit den Großen des Südkontinents bestimmen? Und wird sich damit längerfristig der Euro gegen den Dollar als dominante Währung in der Region durchsetzen? Die Fragen bleiben offen. Auch die US-Amerikaner sind auf den ALCA-Verhandlungen der letzten Monate regelmäßig gescheitert. Bestenfalls eine ALCA-Light-Version haben politisch starke Nationen wie Brasilien in Aussicht gestellt. Sprich Rahmenabkommen, die nur sehr allgemeine Regeln festlegen. Den Rest sollen dann bilaterale Abkommen mit den jeweiligen lateinamerikanischen Regierungen klären.
Die Zukunft der EU in Lateinamerika wird vor allem vom Umgang mit Agrarsubventionen und Importschutzzöllen abhängen. denn ohne Zugeständnisse in diesem Bereich werden sich Argentiniens Staatschef Néstor Kirchner oder Brasiliens Lula da Silva auf keinen Vertrag einlassen. Dennoch bleibt fraglich, ob das Staatenbündnis Mercosur den Großen des Weltmarktes trotzen kann. Barbara Fritz vom Iberoamerikanischen Institut Hamburg.
Der Mercosur ist eine Integration von schwachen Ländern. Es sind Länder, die allesamt verschuldet sind. Wenn jetzt der Mercosur sich tatsächlich vertieft, wie es geplant ist, in Richtung einer monetären Integration, dann stärkt es sicherlich den regionalen Zusammenhalt, erleichtert den regionalen Handel, gibt Vorteile für die Ökonomien der einzelnen Länder. Sie müssen nicht mehr gegeneinander konkurrieren, wie das in den letzten Jahren mit Argentinien und Brasilien der Fall war. Aber eine Vereinigung des Mercosur bietet keinen deckenden, vollständigen Schutz gegen zukünftige Finanzkrisen. Es wird eine Vereinigung von Schuldnerländern werden, die dann eventuell kollektiv in Schuldenkrisen geraten könnten.
Sollte ein Konglomerat von Schuldnern einen Handelsvertrag mit ihren Gläubigern eingehen? Verschuldete Staaten sind gezwungen zu verkaufen, um den Forderungen ihrer Gläubigern gerecht zu werden. Für Einkäufe, die die Wirtschaft der Partner beleben könnte, gibt es schlicht kein Geld. Deshalb, so meint Martin Ling,
ist eine Süd-Süd-Integration unter den jetzigen Bedingungen der Auslandsverschuldung, also solange das Problem der Auslandsverschuldung nicht gelöst ist, eigentlich auch überhaupt keine Perspektive für diese Länder, um wirklich eine eigenständige, dauerhafte, tragfähige Entwicklung aufzubauen. Also dort wird meines Erachtens immer wirklich, also auch das Bundesministerium für Entwicklung setzt ja auf Süd-Süd-Integration und auch die EU im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit den Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten wird gesagt, die sollen erstmal untereinander sich integrieren und dann zusammen mit der Europäischen Union Freihandelsabkommen machen. Also diese Integration Süd-Süd ist schlicht und ergreifend keine Entwicklungsperspektive. Die einzige Entwicklungsperspektive wäre, dass eben der Norden, Europäische Union oder auch die USA ihnen präferentielle Handelsbedingungen einräumen und eben jetzt auch nicht so wie bei den jetzigen Freihandelsabkommen, wo alles auf Symmetrie angelegt ist. Symmetrie zwischen Ungleichen kann einfach nicht zu einer Nivellierung führen. Man muss einfach den Schwächeren begünstigen, damit er die Chance hat, Entwicklungsprozesse nachzuholen. Allerdings ist der politische Wille da nicht da und man muss natürlich auch ganz klar sehen, es gibt einen Interessenkonflikt, wenn man präferentielle Handelsabkommen macht gegen Länder jetzt wie Brasilien oder den Agrarmarkt öffnet, dann bedeutet es eindeutig, dass eben hier Arbeitsplätze im Agrarsektor einfach auch wegfallen und es wird keine Politiker geben hier in der Europäischen Union, die sowas kurzfristig dann durchsetzen, weil ja letztendlich sie ja die Interessen der eigenen Bevölkerung wahrnehmen. Das sind eben nicht die Interessen der brasilianischen und der argentinischen.
Die Streichung der Auslandsschulden oder Handelsvereinbarungen, die die Staaten Lateinamerikas gegenüber ihren Partnern in Paris, Berlin oder Washington bevorzugen würden, standen folglich nicht auf dem Programm. Nicht bei den ALCA-Verhandlungen der letzten Monate, nicht beim WTO-Treffen in Cancun im vergangenen September und sie werden auch beim Treffen der Regierungschefs von EU, Lateinamerika und der Karibik in Guadalajara keine Rolle spielen.